Ja, hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute reden Dörte und ich, Manuel, mit Chris darüber, dass nicht nur im New Work-Bereich der Mensch im Zentrum stehen sollte, sondern auch im modernen Projektmanagement. Wir reden über verschiedene Facetten von modernem Projektmanagement, aber auch, was Chris anbietet für ein kontinuierliches Training in diesem Bereich. Also dann viel Spaß mit dieser Folge.
Blaster.
Ein sonniges, strahlendes Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen VUCA Blaster Podcast-Folge. Ja, ich glaube, uns beschäftigt gerade die aktuelle Weltsituation und die Invasion in der Ukraine und so vieles und macht uns auch Sorgen. Aber heute wollen wir mit euch mal wirklich einen positiven Impuls teilen und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, und zwar den Chris Schiebel. Er ist mentaler Fitnesstrainer und Coach für ein modernes Projektmanagement und Gründer eines ja, Fitnessstudio für Projektmanagement. Wir sehen ihn auch gerade, er hat so einen virtuellen Hintergrund. Man sieht, bei ihm geht es auf jeden Fall sportlich zu und mit ganz, ganz viel Passion, Leidenschaft. Und ich kann euch versichern, der Chris, der brennt auf jeden Fall für das, was er tut. Er ist zudem Keynote-Speaker, Influencer, Podcaster und wir haben gerade erfahren, frisch gebackener Papa. Und ja, er begleitet Individuen, Teams und auch Organisationen, ein erfolgreiches Projektmanagement möglich zu machen. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, lieber Chris, erstmal von unserer Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst und all deine Expertise, und positive Impulse heute mit uns teilst. Und vielleicht magst du dich auch erstmal selber kurz vorstellen.
Danke, Dörte, und liebend gern auch liebe Grüße an die ZuhörerInnen aus dem Süden von München. Ich sitze hier in Forstenried und fand es jetzt ganz witzig, dass du im Intro gesagt hast, mentaler Coach. So abgefahren würde ich es gar nicht ausdrücken. Ich glaube, womit sich es am leichtesten in einem Satz zusammenfassen lässt, was ich da tue rund um das Thema Projektmanagement, ist, den Faktor Mensch, die Mitmenschlichkeit ins Zentrum zu stellen, neben Prozessen, Methoden, Tools, Führungsskills, Business Know-how, was es halt alles braucht. Gerade diesen Faktor, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Hashtag New Work unter anderem. Und welche Dynamiken ergeben sich daraus aus uns selber heraus, bei uns selber und im Team? Und witzig auch, jetzt im Vorgespräch hat der Manuel von, oh, wir werden so groß und da tun sich Silos auf. Wie können wir das vermeiden? Das sind total interessante Aspekte, mit denen ich mich liebend gerne beschäftige.
Und dann können wir ja, kann ich die Infos ja von dir direkt mitnehmen in unser Team und mal schauen, was da sich als noch da zulernen könnte. Ich habe jetzt mir vor einiger Zeit so Karten bestellt von zur positiven Psychologie, was man auch so, die Karten kann man nutzen für Teams, wenn man in Workshops und die wollte ich heute mal ausprobieren bei dir. Einfach mal random die zu mischen und drei davon dir dich zu fragen, um mit die Zuhörerin dich noch mal besser kennenlernen. So, ich guck mal. Hier ist einmal, wie definierst du Erfolg?
Also ich habe einen sehr hohen Freiheitsdrang. Meine ehemalige Chefin, jetzt bin ich ja selbstständig, aber meine ehemalige Chefin würde sagen, Chris hatte ein Problem zwischen Autonomie und Unabhängigkeit zu differenzieren. Also wenn ich mich frei fühle, fühle ich mich meistens auch sehr zufrieden. Und so würde ich Erfolg auch definieren, wenn ich Gestaltungsspielraum habe, mich ausleben kann und hoffentlich mit positiver Resonanz, und die gehört schon auch dazu, von außen dem nachgehen kann, was in mir brennt.
Das hört sich spannend an. Kann ich für mich eigentlich auch sagen. Würde ich wahrscheinlich ähnlich beantworten. Aber es geht ja hier um dich. Also die nächste Frage wäre, was war dein letzter Aha-Moment?
Mein letzter Aha-Moment. Ich bin prinzipiell Riesenfan von Aha-Momenten und stehe aber auf dem Schlauch. Privat ist mir gestern einer über den Weg gelaufen, aber der geht tatsächlich in Richtung Ukraine-Krise. Da will ich gar nicht groß das Fass aufmachen, weil der hat mich sehr ratlos den ganzen Abend noch auf der Couch verbringen lassen, zusammen mit meiner Frau. Obwohl ich einen schönen Tag hatte, hatte eine Frage, und vielleicht ist das der Aha-Moment dahinter, eine Frage, die ich einem Verwandten, sehr engen Familienmitglied gestellt habe. Und die Antwort, die ich bekommen habe, die mich völlig ratlos hinterlassen hat zu dem Thema, das war wahrscheinlich der Aha-Moment, wie leicht von einem Moment auf den anderen man so neben sich stehen kann. Man sagt ja häufig so, Change braucht Zeit, Wandel braucht Zeit, Transformation braucht irgendwie eine Übergangsphase von A nach B, also eigentlich ein A nach C und B ist unterwegs, aber man merkt, dass es ist mit dem Wandel, kann es auch so sein, dass man einfach nur einen Würfel fallen lässt und mit dem, was der anzeigt, irgendwie nicht gerechnet hat. So von jetzt auf gleich der, es kann ein traumatischer Moment sein, aber einfach nur etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, was einem echt aus dem Konzept bringt und brutal zum Nachdenken anregt. Und wahrscheinlich ist das der Aha-Effekt dahinter. Change braucht gar nicht so viel Zeit. Change kann von jetzt auf gleich per Klick in uns angestoßen werden.
Okay, spannend. und die letzte Frage. Deine Definition von Glück ist?
Einen sehr, sehr großen Anteil an meinem persönlichen Glück haben sicherlich die Beziehungen, die ich pflege. Ich bin wirklich, jetzt bin ich 38 Jahre, würde ich sagen, viel rumgekommen, habe an vielen verschiedenen Orten auch weltweit gelebt. Und bin immer wieder hier nach München zurückgekommen. Warum? Nicht, weil das die schönste Stadt und die am besten tollst gelegenste mit dem tollsten Wetterdiagramm da draußen ist. München liegt nicht mal am Meer, also was, es geht schon noch schöner. Aber hier wohnen die Menschen, die mir was bedeuten, Teile meiner Familie, Großteile meiner Freunde. Und das hat mich immer wieder zurückgezogen und hier habe ich mich glücklich und richtig aufgehoben gefühlt. Obwohl München nie, als ich Schule abgeschlossen habe und dann die Frage war, wo geht's hin zum Studium? Das war 2003, die große Frage. München nie auf dem Plan hatte, aber es kam dazu. Und es sind jetzt schon 17 Jahre bald, die ich hier bin.
Ach, wie schön.
Mit Unterbrechungen, also mit vielen, vielen Unterbrechungen immer wieder hier. Und drum rechne ich jetzt mal die ganzen Jahre, die ich unterwegs verloren habe, in Vancouver, Kanada, in Innsbruck, verloren in Anführungsstrichen, in Mannheim, in Hanau, in der Nähe von Memming, in Mindelheim habe ich mal gewohnt. Einfach mit dazu, weil irgendwie hat es mich immer nach München gezogen und war ich dort auch ganz oft, selbst wenn ich gerade in Vancouver gelebt und gearbeitet habe.
Danke, Manuel, erstmal für deine tollen Check-in-Fragen. Also deine Antworten, Chris, haben mich auch sehr nachdenklich gestimmt und ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben einen kleinen Eindruck von deiner Persönlichkeit und ich würde gerne, also es ist eine schöne Überleitung, nochmal kurz spoilern, wo wir uns kennengelernt haben und zwar in einer Learning from Experts Live Session mit mehr als 200 Teilnehmerinnen. Schöne Grüße auch an Shakil, den wir ja auch schon hier im Podcast zu Gast hatten. Und da hast du dein Thema vorgestellt, worüber wir heute auch sprechen möchten und zwar modernes Projektmanagement. Und ja, also so ein bisschen AD, veraltetes, verstaubtes Projektmanagement. Wir wollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist auf jeden Fall das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, auch resoniert hat. Da hast du mich total abgeholt und das hört man ja selten. Ne? Wir kennen alle dieses magische Dreieck, Qualität, Budget, Zeit. Und du hast das so ein bisschen erweitert. Aber bevor wir in das Thema, was für dich modernes Projektmanagement ausmacht, einsteigen, würde ich gerne wissen, aus welcher Erfahrung heraus hast du dich selbstständig gemacht? Welchen Drang, welchen Wunsch, welche Vision hattest du oder auch welchen Schmerz hast du aufgrund deiner Erfahrung gemacht, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht es, jetzt muss da echt mal eine frische Brise durchs Projektmanagement.
Ist tatsächlich häufig ein Schmerz gewesen, immer wieder ein Schmerz gewesen, wenn ich mal an genau diese Keynote zum Thema modernes Projektmanagement anknüpfe. Die ist aus einem Schmerz heraus entstanden. Ich bin relativ aktiv auf LinkedIn und teile da fleißig meinen Content und sofern man sich inspirieren lassen möchte, auch Impulse, um sich zu inspirieren rund um das Thema Projektmanagement, vielleicht auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und ab und an kommt da schon auch Gegenwind und so krasse Aussagen wie, hey Dude, alle sind irgendwie fasziniert von deinen Beiträgen, ich total überhaupt nicht, du kannst ja nicht mal zwischen Projekten und Prozessen unterscheiden, lies mal bitte die Definition in den Lehrbüchern oder so, also wirklich auch so pumpige Nachrichten. Eine weitere war, hybrides Projektmanagement ist völliger Quatsch, wie sollen das gehen? Agilität ist was anderes als Projektmanagement, das geht nicht zusammen und da fühle ich mich schon getroffen und das ist schon auch ein Schmerz. Ich fühle mich da jetzt nicht persönlich getroffen, sondern so fachlich und gebe da natürlich alles, um den Kontext herzustellen, wie ich zu diesem Beitrag kam, wie ich mir vorstellen könnte, dass die andere Person da drauf guckt. Also ich will die ja nicht auseinandernehmen oder auseinanderlegen. Das ist gar nicht Ziel der Sache, sondern einfach sachlich das korrekt in den Kontext zu setzen, was ich in den letzten 16 Jahren erlebt habe in Projekten. Und da frustriert es mich halt dann, wenn die Leute, statt in diese Diskussion einzusteigen, einfach diesen Thread, also ihren Kommentar löschen und alles, was ich drunter geschrieben habe. Und dann bin ich echt gepisst und dann passiert es, dass ich abends eigentlich ins Bett gehen müsste und mich dann eigentlich an den Entwurf einer Präsentation setze, in der ich mich dann mal auskotze. Genau, und so kam das auch zu meiner Selbstständigkeit. Ich bin in den Firmen, für die ich gearbeitet habe, immer wieder in dieselbe Sackgasse gelaufen. Ich habe entweder sehr große oder sehr viele Projekte gemanagt, war dann Senior Consultant, Senior Project Management, sonst was, PMO hier und da. Und es ging nie weiter, also nicht im Projektmanagement-Zweig. Die Alternative wäre immer gewesen, beziehungsweise der einzige Weg innerhalb des Unternehmens, irgendwo Direktorenstelle, Abteilungsleiter, Teamleiter, whatsoever, also in die Abteilung, in die Linie reinzugehen, in die Fachabteilung, dann damit aber gleichzeitig aus den Projekten rauszugehen oder eben wieder die Firma zu wechseln. Das habe ich häufig genug gemacht, um immer wieder festzustellen, ich lande an demselben Punkt. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein, ich will irgendwie mehr Effekt bewirken mit dem, was ich mache und habe auch festgestellt, dass ich in den Projekten immer wieder die Leute anlerne, trainiere, was Projektmanagement ist, was ihre Rolle ist, was sie von mir als Projektleiter erwarten können und dachte, ja, da ist eigentlich der Bedarf, man müsste doch diese Leute vorher fit machen, bevor sie in die Projekte geschickt werden. Ich wäre am liebsten Projektmanagement-Botschafter, also vorab wirklich in die Breite gehen, so viele Menschen wie möglich erreichen mit den Kernbotschaften, was ist Projektmanagement, wie geht das? Wie fühlt man sich da auch wohl in so einer Dauerdruck-Dauerstress-Situation? Wie geht man damit um? Und konnte das aber in keiner Firma jemals adressieren, platzieren, dass ich auch so eine Art Mentor bin und Trainer neben dem Projektmanagement-Geschäft. Und dann kam die Laura Melina Seiler, vielleicht kennt ihr die auch, die würde ich tatsächlich so Richtung Mental Coaching packen, beziehungsweise Live-Coaching. Die hat, glaube ich, einen der populärsten Podcasts überhaupt im deutschsprachigen Raum und die hat die Rise Up and Shine University vor ein paar Jahren gegründet, wo man selber so seinem eigenen Kern der Persönlichkeit ein bisschen nachspüren kann, was einem liegt, was die eigene Berufung ist und wie man so zur Energie findet, unabhängig jetzt von Job, also alle Lebensbereiche nimmt sie da im Fokus. Und ich dachte mir, als frisch gebackener Coach, das ist ja ein interessantes Konzept, weil es steht ja eigentlich ein Coaching, Selbstcoaching da dahinter. Aber das hört ja immer nach einer Schleife auf. Ja, du hast ein Workbook. Ja, du beantwortest da Fragen. Ja, es gibt Live-Sessions, wo du deine Fragen platzieren kannst. Einer von 300 bist, vielleicht wird deine Frage gezogen, beantwortet, aber ziemlich schnell in diesem Coaching-Prozess hört das Ping-Pong auf und damit auch das Coaching. Und da dachte ich mir, hey, sie nimmt da 350 Euro für, hat irgendwie damals schon, als ich davon gehört habe, 15.000 Leute erreicht, wo ich mir dachte, das ist Wahnsinn und das ist auch schön. Die konnten alle den ersten Schritt gehen, um dann zu gucken, wo können sie sich weiter damit beschäftigen. Und dann dachte ich mir, das müsste doch auch mit einem Fachthema gehen, wo du auf dieses Ping-Pong gar nicht so sehr angewiesen bist, sondern dann nach so einer Art Rise Up and Shine University für Projektmanagement-Skills fast nur noch die Umsetzung unterstützen musst und schauen musst, dass sie nicht ins Stocken geraten in der täglichen Projektarbeit. Und so kam ich dann eben zum Fitnessstudio für Projekte und habe gesagt, wir brauchen keine mehr Seminare, also noch ein Projektmanagement. Da kann ich mich anmelden, da kann ich in Kurse gehen und immer wieder hingehen, wie ich es gerade brauche und das trainieren, was ich gerade brauche und kontinuierlich trainieren und nicht so den Einmaleffekt haben, so eine ganz steile Kurve und 2 Wochen später ist 80% da wieder vergessen davon, weil ich es nicht anwenden konnte, sondern so sukzessive die Lernkurve befeuern, damit die wirklich ein nächstes Niveau erreicht und man nicht nur entweder ein tolles Training besucht hat, also gibt es sehr tolle Trainings da draußen, zweifelsohne, oder ein Zertifikat in der Tasche hat, aber dann eigentlich diesem Niveau nie wieder nahe kommt danach, weil es wieder abfällt, außer man hat wieder ein Refreshing-Seminar oder sowas. Aber davon wollte ich weg. Ich wollte zu einem kontinuierlichen Lernen hin, so wie wir es auch in anderen Lebensbereichen haben, ganz natürlicherweise, dass wir Stück für Stück immer wieder einen Schritt in die Richtung machen, wo wir uns besser fühlen, mehr wissen, mehr können, uns mehr zutrauen, den nächsten Schritt gehen. Und da hoffe ich mit dem Fitnessstudio für Projekte, seit einem Jahr gibt es das jetzt, auch immer wieder die richtigen Formate und Impulse zu setzen.
Super spannend, Chris. Wodurch unterscheidet sich denn für dich jetzt einmal so das klassische, das Crossover, das agile, moderne Projektmanagement? Einfach dafür, dass wir die Zuhörerinnen auch nochmal abholen. Was ist dein Verständnis?
Ja, gerne. Ganz viel von den Debatten und Artikeln dort draußen. Worum dreht sich gerade die Projektmanagement-Community und die Diskussionen, die da laufen? Es ist ganz viel immer noch klassisches Projektmanagement, was häufig in einen Topf mit Wasserfallmodellen geworfen wird, und Agilität. Das wird so als Counterpart gegeneinander aufgebaut. Und aber schon viele Jahre, das ist schon fast ein bisschen abgenutzt. Und die Praxis zeigt ja, und das habe ich auch in der Keynote gezeigt, 2017 gab es schon eine Umfrage von der GPM, die zeigte, die Mehrheit der Projekte und Produktentwicklungen wird hybrid gemanagt und organisiert. Also über den Punkt müssen wir gar nicht mehr reden. Das ist in der Praxis angekommen, Haken dran. Was ich unter Crossover verstehe, was also nicht hybrid ist, ist, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben Agilität, Projektmanagement, New Work, pack noch alles dazu, was du sonst so möchtest, so an Buzzwords in der Ecke, plus jetzt die Mitmenschlichkeit, Faktor Mensch, also Persönlichkeitsmodelle, dass wir darüber Kenntnis haben, Teamdynamiken, auch über Tuckman hinaus, dieses Teamrad kennen bestimmt viele, bis hin zu, wie kollaborieren denn wirklich erfolgreiche Teams, worauf kommt es denn da an? Neben Kommunikationsskills kann man das auch irgendwie strukturieren, systematisieren, was ich sonst mit gesunden Menschenverstand oder ich mache das aus dem Gefühl und der Erfahrung heraus übersetzen und angehen würde. Gibt es dazu Modelle, die die Effekte erklären, die die Muster erklären? Und die gibt es in der Psychologie. Der Manuel wird es wissen durch seine Coaching-Ausbildung. Da werden einige von diesen Modellen angebracht. Die gibt es in der Soziologie, wo es zum Beispiel das Resonanzmodell gibt, wie Beziehungen fruchtbar entstehen, beziehungsweise überhaupt erstmal entstehen und dann gute Beziehungen gelingen und man sich gegenseitig in dieser Beziehung befruchtet, sodass das auch Spaß macht und eine vertraute oder eine auf Vertrauen basierte Beziehung wird. Das gibt es alles, nur ist das nie Teil von einem Projektmanagement-Training oder Projektmanagement-Kurs. Soweit geht das da gar nicht, aber geh mal in Projekte, nimm die ganzen Menschen raus dann ist von dem Projekt nicht mehr viel übrig. Also geht es im Kern um diese Menschen und wie sie jetzt miteinander dieses große, tolle Ziel, Projektziel realisieren, wie sie da hinkommen und wie sie aus dem, was sie da machen, unterwegs das Beste machen, um dort möglichst effizient hinzukommen. Und das meine ich mit Crossover, so diese rationale Prozesse, Methoden, Tools, Skillsets, die du in jeder Projektmanagement-Zertifizierung bekommst und jedem Projektmanagement-Training, plus die emotionale, soziale Seite, die mindestens genauso groß ist.
Manuel hört noch zu, dann mache ich mal weiter mit meiner nächsten Frage. Und zwar bei deiner Keynote hattest du ja 6 sogenannte Plädoyers für ein modernes Projektmanagement gehalten und ich fand das super spannend. Magst du das vielleicht nochmal zusammenfassen, so dein Kernplädoyer neben Faktor Mensch und Mensch in den Mittelpunkt?
Gerne, weil wir haben es ja selbst in der Keynote weiter eingedampft und gesagt, eigentlich können wir es, wenn wir jetzt ein Manifest schreiben wollen würden zu modernem Projektmanagement, auf 4 Kernaussagen reduzieren. Und ich habe sie extra nochmal rausgesucht, damit wir es auch möglichst präzise haben. Nummer 1 war, dass wir mit einem Lifecycle-Denken, Lifecycle-Verständnis an die Dinge rangehen und gar nicht so sehr Start and Finish. Also hier fängt mein Projekt an, da fängt meine Verantwortung an und hier hört es auf und da hört meine Verantwortung auf. Ja, nominell mit deiner Rollenbeschreibung in der Firma ist das vielleicht so. Dennoch, an diesen Schnittstellen arbeiten wieder Menschen, von denen du abhängig bist oder die von dir abhängig sind. End-to-End-Verständnis, Wissen, wie wirklich ein Unternehmen sein Geld verdient, Wertschöpfung für Kunden, Nutzer, Konsumenten herstellt, ist unglaublich wichtig, um nicht nur diesen Ausschnitt zu sehen, sondern möglichst alles. Und das, finde ich, führt dazu, dass wir überhaupt erst über Effizienz sprechen können und auch über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Umweltbewusstsein, sondern auch im Sinne von, da entsteht Wissen, da entstehen Assets, wo wir wissen als Company, die sind entstanden, die können wir in anderen Projekten wieder nutzen. Also so ein wahres Lessons Learned, eine wahre Retrospektive, an der das Unternehmen auch als Organisation wächst. Das war Punkt 1 von 4. Nummer 2 war eben das Thema Beziehung, über das wir schon gesprochen haben, und Menschlichkeit über Effizienz. Weil wenn wir immer nur die Effizienz, also unsere KPIs so in den Mittelpunkt rücken, so die harten messbaren Faktoren und möglichst Zeit sparen und den Wert maximieren und Verschwendung vermeiden und den Durchsatz optimieren, dann geht das häufig zu Lasten und deswegen auch dieses Dreieck aus Kosten, Zeit und Scope/Qualität mit so einem Schlagschatten zum Team Spirit. Also du kannst diese Ziele alle ins Ziel fahren, also rechtzeitig abliefern, genau die Qualität, die sich vorgestellt wurde, in dem Budget, was veranschlagt wurde, und trotzdem, weil das mit Schweiß, Tränen, Blut, whatsoever, was es halt brauchte, und Peitschenschwingen erkauft wurde, wird halt nie wieder jemand ein Projekt mit dir machen. Und deswegen, wenn du langfristig Projektmanager sein möchtest, ich glaube, das können alle nachvollziehen, die schon ein paar Jahre da drin sind, die mehr als ein Projekt gemacht haben, dann geht das so nicht. Also dann hast du hinterher entweder ein komplett neues Team, die kennen dich nicht und dann kannst du denselben Ansatz nochmal fahren, oder da sitzen dieselben drin, auf die du dich aber auch verlassen kannst, weil die erlebt haben, dass du auf sie Rücksicht nimmst, dass du deren Interessen auch vertrittst und dass du nicht einfach nur so per Effizienzdirektive versuchst, das Maximum daraus zu quetschen aus allem und jedem. Das ist der Punkt 2. Und meine Kernbotschaft meiner Firma lautet ja auch, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teilsatz. Also der erste Teilsatz unterstreicht quasi dieses zweite Plädoyer, Beziehung und Menschlichkeit über Effizienz. Und der zweite Teilsatz geht um dem Wissen um die eigene Kompetenz. Und da steckt eben auch viel so Erfahrungswissen dahinter, also so echte Erfahrung, gelebte Erfahrung. Da steckt drinnen Souveränität und auch die Selbstreflexionsfähigkeit. Also kann ich ungefähr einschätzen, wozu wir in der Lage sind, oder überfordere ich von Anfang an alles und jeden in diesem Projekt. Und das ist unglaublich wichtig, weil das kennen wir, glaube ich, alle. Projekte werden häufig schon zu spät gestartet. Dann noch den Druck zu erhöhen, weil alle realisieren, ja, so richtig machbar mit dem, was die uns ja an die Hand geben, sei es Budget oder Leute und den Skillsets, wird das nichts. Aber trotzdem müssen wir da jetzt durch. Das fühlt sich von Anfang an doof an. Und das wird auch nichts. Also ich bin da eher auf der intrinsischen Motivationsseite, die ich in den Mittelpunkt stellen würde. Und dann machen wir 3 und 4 ganz flott, weil die darauf aufbauen. Nummer 3 als Wert modernes Projekt von modernem Projektmanagement wäre Kollaboration über pure Ergebnisse. Genau aus diesem Grund, weil wie wir zusammenarbeiten, wie wir zu den Resultaten kommen, das zählt langfristig sehr, sehr wohl und wird gesehen und wird erlebt. Und dagegen wird dann auch vorgegangen und sabotiert, wenn die Leute es nicht mögen. Also das, die normalen Effekte und Dynamiken, die sich da einstellen, das guckt sich keiner auf Dauer an, wenn das schief läuft. Dafür sind wir in einem, sage ich mal, sozialen Gefüge, alle miteinander heute, wo einfach die Hierarchie so viel nicht geht. Also wenn dann zu viel von oben drauf Druck kommt, dann ist die Bewegung seitwärts in andere Abteilungen oder in andere Firmen. Aber das guckt sich keiner an, das tut sich keiner an. Weil die Versprechungen von anderen Firmen sind die viel grüneren Wiesen auf der anderen Seite. Und nun probiert man das einfach mal. Also die Zeiten sind vorbei, wo wir einfach das ausgesessen oder ausgehalten haben. Zumindest in meiner Generation. Ich spreche mal für mich. Ich will nicht auf alle schließen, aber in meiner Generation, glaube ich, sieht man das ja. Also wie oft ist auf LinkedIn das Thema, dass Leute nicht das Unternehmen verlassen, sondern immer ihre Führungskraft will ich gar nicht weiter ausbauen. Kommen wir zu Punkt 4. Und das ist Balance und Pragmatismus über Dogmatismus, Evangelismus. Also nicht so viel Lagerbildung, sondern ey, schaut euch an, was realistisch ist, in der Praxis funktioniert. Und das muss ja wohl auch richtig sein, wenn es da funktioniert. Egal, ob in einem Lehrbuch oder in irgendeinem Gesetz oder in irgendeinem Manifest was anderes steht. Und deswegen hatte ich auch, glaube ich, Version 1.1 drüber geschrieben, über diesen Manifest, weil ich mir sehr bewusst bin, das kann in 3 Jahren ganz anders ausschauen.
Angenommen, der Manuel und ich, wir sind jetzt in so einem super komplexen Projekt. Wie würdest du uns denn fit machen oder fitter machen? Würdest du uns zu dir nach München einladen, ins Fitnessstudio, virtuell? Wie läuft es ab? Also wie können wir sozusagen wirklich diese kontinuierliche Lernkurve, das Fitmachen bei dir erleben?
Ja, die Frage habe ich mir ganz oft gestellt. Wo setzt man denn da an? Und die Antwort ist gar nicht so trivial, weil es könnte jetzt sein, dass ihr mitten in diesem Projekt schon steckt und das übernommen habt von jemandem, das Projekt also schon läuft, oder ihr habt die Chance, es echt von Anfang an mitzubegleiten, oder ihr seid mitten in der Krise und ihr braucht jetzt echt schnell einen Gamechanger. Und deswegen bin ich gezwungen worden, durch meine Kunden ein Modell zu entwickeln, was per se erstmal alle Dimensionen im Projektmanagement abbildet. Ich nenne das Crossover Project Navigator. Und so wie ein Navigator funktioniert das im Prinzip auch. Du kannst das Schritt für Schritt durchgehen, sowohl Prozesse, Methoden, Tools. Was gibt es aus welchen verschiedenen Perspektiven, so ähnlich wie die Karten von Manuel, aus welchen verschiedenen Perspektiven kann ich mir ein Projekt angucken? Was sind da die Headlines? Was sind die Fragen, die ich mir dazu stellen sollte? Und das dient dann immer als Anamnese, um rauszufinden, so ein bisschen wie bei einer Heatmap, gar nicht wie ein bisschen, genau wie bei einer Heatmap. Am Ende kommen ganz viele Kacheln raus, die entweder Ampelfarbe grün, gelb oder rot haben und dir dann Aufschluss darüber geben, wo du entweder nachsteuern musst oder wo du jetzt mit Fokus rangehen musst, weil davon ganz viel abhängt in deinem Projekt. Und zwar auf beiden rational wie emotionalen Seiten. Es kann ja sein, dass einfach es an Motivation und Überzeugung im Team fehlt. Dann müssen wir anders ansetzen, als wenn er sagt, hey, wir haben die Änderungen nicht im Griff, die überholen uns ständig. Wir können gar nicht so schnell, nehmen wir ein Softwareprojekt, releasen, die nächste Version in Prod überführen und live schalten, wie die Änderungen reinkommen. Und da müssen wir irgendwie ansetzen. Und das Modell würde uns dann erlauben, in euer, egal wie komplex, sage ich jetzt mal, das Projekt ist, draufzuschauen, zu wissen, wir sind vollständig unterwegs, haben mal an alles gedacht, und gleichzeitig zu wissen, wo sind denn so die blinden Flecken oder Brennpunktthemen, die wir jetzt ad hoc angehen sollten, Und dann leiten wir davon so Schritt für Schritt für Schritt, wie machen wir das aus heutiger Perspektive und reflektieren das dann entlang des Weges. Was gibt es da für Modelle? Was kann ich umsetzen? Wie hat das gefruchtet? Wie geht es weiter?
Und dann würde man immer wieder, nach, genau wie du gesagt hast, nach Bedarf dann vielleicht nochmal vorbeikommen oder begleitet ihr dann bis zum bestimmten Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt habt ihr da in diesem Bereich, seid ihr besser geworden, vielleicht evaluiert das nochmal, ob das dann, wie das dann aussieht, oder?
Ja, also im Prinzip ganz faktisch kannst du es dir so vorstellen, wir würden uns jetzt erstmal alle 2 Wochen treffen und sogar in der Gemeinschaft drüber sprechen. Also nicht nur ihr beiden wärt da, sondern auch andere und ihre Projekterfahrung. Also ihr würdet mich nicht nur mich als Sparringspartner haben, sondern auch die anderen und euer Anliegen einfach vortragen. Habt ihr 3 Minuten Zeit, dann können die anderen 4 Minuten fragen. Also schön getimeboxed. Und so nach knapp 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viel Schleifen wir dann da drehen müssen, kriegt ihr schon ganz konkrete Handlungsempfehlungen zum jetzigen akutesten Thema, was ihr habt. Und wenn ihr dann halt merkt, oh, okay, alle 2 Wochen, das wird nichts. Oder ich muss wirklich nochmal dem Chris zeigen, was dann entstanden ist. Und das ist auch vertraulich, braucht die anderen jetzt nicht. Dann gehen wir einfach in One-on-One-Sparrings. Und tiefer rein, da wo es tiefer reingehen muss. Also Ausgangsbasis ist immer das Wissen aller, die im Projekt, im Fitnessstudio drinnen sind. Und dann können wir abbiegen ins One-on-One einzeln, wenn es einen Deep Dive braucht oder eine ganz detaillierte Review von Dingen, an denen ihr gerade arbeitet, wo ihr sagt, schau mal drauf, stell mal die ekligen Fragen, die unangenehm, denen ich immer sehr gerne lieber ausweiche, die aber meine Stakeholder doch immer wieder vorbringen und mich dann ins Wanken bringen. Da fühle ich mich dann einfach nicht, als würde ich mit beiden Beinen auf dem Fußboden stehen, sondern es könnte ich sofort umgeblasen werden, wenn jetzt noch die nächste kritische Frage kommt. Und dann sprechen wir darüber und dann bin ich ganz der Coach, wenn du so möchtest, an der Stelle und gehe dann aber ziemlich schnell ins Sparring rein, weil ich kann gar nicht mit dem, also ich möchte gar nicht mit dem Wissen und den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zurückhalten, sondern bringe dann ganz konkret aus dem, was ich erlebt habe, Vorschläge mit, an denen wir uns dann schön reiben können, um zu gucken, was funktioniert bei euch, in eurem Kontext, in eurer Situation. Und dann finden wir die richtige Balance zwischen dem, was dir taugt und da auch gut ankommt im Projekt. Weil es soll ja am Ende musst du den Job machen in dem Projekt. Das bin nicht ich. Also es nützt gar nichts, das 1:1 Blueprint-mäßig zu übernehmen, was ich da tue und vorgeschlagen habe, sondern wir müssen immer gucken, wie passt das jetzt zu deinem Stil, dieses Projekt zu führen, zu leiten und wie passt es in die Situation vom aktuellen Projekt. Und vielleicht hast du ja auch gar nicht dieselbe Rolle, die ich damals hatte, als ich meinen Vorschlag reingebracht habe.
Nee, also das finde ich auch immer den Ansatz super, weil ich finde auch immer diese Blaupause, ist halt alles immer verschieden, dass man irgendwie versucht, die Methode, nur weil die gerade in ist, irgendwie überall drüber zu stülpen. Wird das denn von den Stakeholdern gut angenommen mit deinem Ansatz, dass du sagst, okay, Beziehungen werden immer wichtiger oder sagen dann vielleicht die Stakeholder, ja, interessiert mich nicht. oder du hast bestimmt dann irgendwie so vielleicht Studien in der Hinterhand, wo du sagst, okay, guck mal, das,
ja, das ist ja brutale Typsache, ne? Also wenn ich es mal übertreibe, gibt es so Typen, und ich gehöre absolut dazu, ein neues Projekt, führe erstmal Kaffeegespräche. Also ich will erstmal die Leute kennenlernen, nicht kennenlernen im Sinne von, wir brauchen mal ein Team-Event, alle miteinander und fassen uns an, sondern ich will wissen, wer da arbeitet, wie die arbeiten, seit wann die da sind, wie die den ganzen Kontext überhaupt betrachten, wie die da drauf schauen, was sie sowohl im Negativen als auch Positiven bewegt und motiviert. Und andere würden sagen, ja, nee, dafür gibt's doch die ganzen tollen Methoden, lass in den Workshop starten, was erarbeiten, Ergebnisse bringen, dafür werden wir bezahlt. Und beides sicherlich fair. Auf der anderen Seite, es geht nicht ohne diese Kaffeegespräche, es geht nicht dazu, da ohne Beziehung aufzubauen, weil was passiert denn, wenn wir miteinander reden? So wie wir jetzt vorab vom Podcast gesprochen haben, wir haben uns gegenseitig ein bisschen vorgestellt, so knapp das halt ging und trotzdem übersichtlich und Anknüpfungspunkte gefunden, Gemeinsamkeiten. Da haben wir gleich erstmal angefangen, so ein Band zu schnüren, zu knüpfen, sind nicht mehr ganz fremd, haben zumindest ein paar Dinge identifiziert, wo wir offensichtlich ähnlich aufgestellt sind. Und auf dieser Basis lässt sich doch wunderbar miteinander arbeiten. Jetzt kennst du mich ein bisschen besser, ich kenne dich ein bisschen besser. Ich weiß auch viel besser, wo ich dann in diesem Workshop ansetzen muss, mit welcher Methode ich da reingehe und gehe gar nicht nur so nach, ah, das hat bisher immer funktioniert, das funktioniert da wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hast du recht, aber man kann auch ganz schön auf die Nase fallen und dann sitzen da welche, die dich völlig auseinandernehmen, weil sie sagen, ist ihnen nicht klar, dass vor einem Jahr eine Beratung da war, die haben genau dasselbe gemacht, so sind die eingestiegen, ging voll gegen die Wand. Und das findest du halt raus, indem du vorher mit den Leuten sprichst. Und drum sage ich immer, people first. Egal, wie sehr sich das jetzt nach Anfassen und Spaß haben und Leichtigkeit anhört, ist es ja gar nicht. Also nur weil das Spaß macht und wir jetzt miteinander reden und uns kennenlernen, sind wir A, keine Softies und B, muss das nicht unbedingt Spaß bedeuten, sondern wer das weiß oder schon erlebt hat, so am Ende der Woche, nachdem er mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, der soziale Akku ist leer, verdammte Axt, das ist super anstrengende Arbeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen, es geht, also wenn du sagst Stakeholder, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, das geht überhaupt nicht ohne Gegenwind. Also als ich erstmal dieses Credo rausgehauen habe, diese Kernbotschaft, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen, hieß es, ja, gute Beziehung zu deinem Nachbarn wird euch nicht in die Lage versetzen, ein gutes Projekt zu wuppen. Also Chris, ein bisschen mehr Substanz muss da schon ran. Recht haben sie damit, reicht alleine nicht. Und ohne Kontext kann man mit diesem Credo wahrscheinlich relativ wenig anfangen. Wenn man aber erst mal ein paar Jahre Projektmanagement-Erfahrung gesammelt hat und immer wieder festgestellt hat, wann es gut lief und wann es schlecht lief und dann gemerkt hat, es sind die guten Beziehungen, die belastbaren Beziehungen, die uns auch durch Krisen geführt haben, die uns da haben wieder rauskommen lassen, die uns Tacheles haben sprechen lassen, ohne dass hinterher sich jemand an die Wand gestellt und erschossen geführt hat. Und wir können immer noch miteinander reden. Das sind doch die Anekdoten, die sich da zu einem Muster verdichten, wo man merkt, ja, darauf kommt es schon irgendwie richtig doll an.
Ja, auch wenn das vielleicht viele nicht wahrhaben wollen, ne? Und lieber nur auf die Daten, Zahlen und Fakten schauen. Chris, du sprichst auch ganz oft von diesen Next-Level-Project-Skills. Was sind das denn für Fähigkeiten, Skills, die wir da brauchen und entwickeln können in deinem Fitnessstudio?
Ja, es geht vor allen Dingen genau um solche psychologischen, soziologischen Modelle. Also eins hatte ich schon genannt, wie baut man eine gute Beziehung auf? Wie gelingt das? Und das brauche ich ja bei ganz vielen Dingen. Selbst wenn man im Vertrieb arbeitet, wie gewinne ich denn den Kunden und wie halte ich den happy und die Kundenbindung aufrecht? Da ist sicherlich interessant, mal reinzugucken, was da die Soziologen mit ganz viel Forschung rausgefunden haben, wie so eine Beziehung entsteht und was sie aufrecht hält und was der Motor ist, was sie antreibt. Aber auch Dinge, ganz häufig wird im Projekt übersprungen. Also Situation, es gab ein schönes Kick-Off-Meeting und mega, was die für ein Zielbild an die Wand gemalt haben. Mannschaft war auch schon beieinander, super, dann können wir nämlich jetzt vereinbaren, wer macht was bis wann. Und schon hat man einen ganz wichtigen Punkt übersprungen. Ja, wir haben das tolle Zielbild, ist auch in Ordnung. Und ja, wir wissen, welche Kompetenzen ungefähr am Tisch sitzen und Kunde ist auch happy mit dem, was wir bisher besprochen haben. Aber jeder Einzelne an diesem Tisch, wie knüpft denn der da persönlich an? Was ist denn die persönliche Bedeutung, die Relevanz für dich, für mich, für ihn, für sie, für alle 20 in dem Raum? Warum die ihre Energie da reinstecken sollten in dieses Projekt und nicht in die 10 anderen, die auch noch auf ihrem Tisch liegen? Und da ein Modell zu haben, rauszufinden, was sie A im Negativen noch hemmt, entweder den ersten Schritt zu machen oder so richtig all in zu gehen oder die Extrameile, wenn es drauf ankommt. Also was zieht sie eigentlich runter? Was hält sie fest am Status quo oder an anderen Dingen? Lenkt sie ab oder gibt ihnen einfach nur ein schlechtes Bauchgefühl, weswegen sie erstmal mit was anderem anfangen oder prokrastinieren? Und dann die positive Seite, was zieht die eigentlich an? Also was ist die Attraktivität, die Attraktion, das Hinziehen? Was motiviert die an diesem Thema zu arbeiten? Und da gibt es ganz tolle Modelle, eins aus dem Züricher Ressourcenmodell, das ist eine ganze Packung von Modellen, das ist die Affektbilanz. Und solche Dinge stelle ich da vor, wo man dann merkt, ja, das sind genau natürlicherweise die Fragen, die man sich so stellt, aber vielleicht Fragen, die man sich nicht traut zu stellen und die man so systematisch gar nicht zusammenzuführen weiß und einzuordnen weiß. Wir alle kennen diese Auskotzrunden, ja, das sind die negativen Assoziationen. Wir alle kennen Motivationsgespräche, Ansprachen der Motive oder Entwicklungsgespräche, die dich motivieren sollen, irgendwas dabei zu tragen im Projekt. Aber das mal systematisch in einem ganz einfachen Modell zusammenzufahren, das haben andere schon gemacht und das nehme ich dann damit rein und das nenne ich dann Next Level Project Skills, weil es eben in keinem Projektmanagement-Lehrbuch zu finden ist.
Cool. Ist das dann auch sozusagen deine Lieblingskreativmethode, wie du vorgehst, das Züricher Ressourcenmodell, oder gibt es da noch andere Lieblingsvorgehensweisen, Methoden, Kreativtechniken, die du so anwendest? Hast du da ein
ganz, ganz viele. Liebling? Ich bin gar nicht so auf Lieblings irgendwas. Mir läuft so viel über den Weg, weil ich natürlich auch mit unglaublich vielen Leuten im Austausch bin, die dann genau auf sowas antworten, ich habe aber schon gehört von, oder ich schicke dir mal einen Link zu. Und dann denke ich mir, ja, das passt auch gut, vielleicht in einem anderen Kontext. Und so ist eigentlich eine Art Methodensammlung bei mir entstanden. Ich habe sogar so ein kleines Heftchen, wo das alles ganz minutiös eingetragen ist. Das ist der strukturierte Anteil in mir, wo dann auch Dinge drin sind wie ganz klassisches Typenmodell, Riemann-Thomann aus der Psychologie, so Persönlichkeitstypen. Und an einem Jungen kommt man da auch nicht vorbei. Und so lasse ich mich sehr, sehr gerne von ganz vielen Quellen inspirieren. Ich habe auch im Nachgang zu meinem Kurs, also den habe ich beim allerersten Mal einfach live gehalten und dann hinterher erst aufgenommen und alle Dokumente so richtig fertig gemacht, kam einer von den Teilnehmenden auf mich zu und sagte, hey Chris, das ist jetzt schon die dritte Methode aus Japan. Was hast du mit Japan? Hast du da irgendeinen Hintergrund zu diesem Kulturraum oder eine Anknüpfung? Und ich so, das ist mir nicht mal aufgefallen. Aber ja, Kintsugi, Nemawashi und so, diese Kulturprinzipien aus dem japanischen Raum haben mich auch schon immer gekickt und ich kriege sie dann halt durch Gespräche so zugeschwappt oder ich kriege mal ein Buch in die Hand oder höre mal quer in den Podcast rein und auf einmal macht es Klick. Dann haben wir den Aha-Moment vom Anfang des Gesprächs und ich denke mir, ja, das ist super. Und wenn es bei mir geklickt hat, dann kann ich mir vorstellen, in den richtigen Kontext gesetzt, also die richtige Warum-Frage, warum brauche ich das? Was ist das? Wie hilft mir das? Und was mache ich, wenn? Bam, fertiges Trainingsmodul. Ja, es ist ein ganz buntes Potpourri. Dadurch auf der einen Seite sicherlich schwierig zu greifen. Also wenn man nicht mal mit mir gesprochen vorher hat, dann weiß man gar nicht, was will er da eigentlich mit diesen ganzen komischen Modellen von hier und da, von denen ich alle noch nicht gehört habe. Man muss sich da auch in gewisser Weise ein bisschen drauf einlassen und vielleicht auch den Typen Chris mögen und sagen, ja, ich Bock, mit dem zusammenzuarbeiten, irgendwie klickt's. Und dann macht es extrem viel Spaß, wenn ich diesen Vertrauensvorschuss bekomme.
Also da höre ich raus, Vertrauen ist auf jeden Fall auch das A und O einer guten Zusammenarbeit. Zusammenfassend, was würdest du denn sagen, was macht jetzt wirklich die Magie eines erfolgreichen Projektmanagement aus? Ist es der Faktor Mensch, die zwischenmenschlichen Beziehungen oder das, was dann daraus entsteht?
Also ich glaube, es hat ganz viel mit der Motivation der Leute zu tun und gerade Menschen, die es sehr leicht aushalten und gerne haben, andere Menschen um sich drumherum zu haben, weil man halt so krass vernetzt ist als Projektmanager oder Projektleiterin. Das braucht es, um da dran zu bleiben und nicht irgendwann rauszugehen und sagen, schön, wie als Berater auch, 4-5 Jahre Erfahrung, Sprungbrett raus, hätte ja keine Ausaufdauer, diesen Dauerstress und Druck und diese vielen Leute und mit allem und jedem da vernetzt sein und dieses ganze Stakeholder-Management. Gib mir mal so eine kleinere Einheit, die ein bisschen klarer abgegrenzt ist, oder gib mir eine Einheit, die klarer abgegrenzt ist, die muss gar nicht kleiner sein. Gib mir ein Team, was ich führen kann. Ich glaube, das braucht es, also diese intrinsische Motivation neben diesen, sage ich mal, Soft Skills, die einem natürlicherweise liegen. Und intrinsische Motivation kann ja aus vielen Richtungen kommen. Also ich liebe total die Abwechslung in Projekten und ich mag es immer wieder, verschiedenste Arten von Projekten mit anderen Teams aus anderen Kulturkreisen, Räumen, in anderen Zeiten. Und je neuer das Ganze, desto interessanter. Alles andere habe ich dann das Gefühl, habe ich ja irgendwie schon mal gemacht und kickt mich dann gar nicht mehr so. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man da mit der eigenen Motivlage anknüpfen kann. Und vielleicht braucht es auch ein kleines Helfersyndrom, obwohl da bin ich mir nicht mehr sicher. Es könnte auch sein, dass man einfach nur das so richtig cool findet, mitzugestalten und voranzugehen und da mitzuwirken und gar nicht so das Helfen im Vordergrund hat. Also ja, man muss nur die eigene Motivlage, die eigene Interessenslage irgendwie anknüpfen können an dieses Daily Doing, weil es ist schon echt ganz schön krass, hektisch, vernetzt, viel los. Und ich weiß, wie ich mich immer gefühlt habe und heute noch in Projekten fühle. Ich weiß, jede Sekunde kann ein Anruf kommen, hier geht was total gar nicht oder ist schon gegen die Wand gelaufen. Und das steht vielleicht auch in keinem Risikomanagementplan. Und man muss damit dealen. Und wer früh aufwacht und denkt, oh Gott, was kommt heute wieder, hält es da wahrscheinlich nicht so lange aus. Wer sich denkt, okay, I love solving challenging problems, let's do it, der hat da wahrscheinlich mehr Spaß dran. Oder die.
Das ist auch so eine Art Typfrage. Oder also kann man das lernen oder muss man einfach der Typ sein und vielleicht diese Skills dann noch sich dazu aneignen? Boah. Oder?
Boah. Also ich bin zu wenig Neurologe, um zu wissen oder eine Studie zu zitieren, dass man das lernen kann. Wahrscheinlich kann man alles lernen. Wahrscheinlich kann man auch, wenn man beliebig hohe Preise ist zu zahlen, sich durch alles durchbeißen und das werden, was man meint, werden zu sollen, zu können, zu müssen. Es macht nur entlang des Weges, glaube ich, weniger Schmerzen, wenn man so eine gewisse Grundprägung drauf hat, auf dieses Skillset, was man eben als ProjektmanagerInnen braucht. Also wer die ganze Zeit eigentlich nach super viel Struktur und Sicherheit sucht und nach ähnlichen Abläufen, weil einem das Gefühl gibt, die Dinge im Griff zu haben, dann tut man sich extrem schwer in so einer Projektleiterrolle oder in einem Multiprojektkontext oder in einer totalen Vernetztheit, wo ja alles sich ganz schnell dreht, Change permanent ist, man nicht nur ja, Wandel managen muss, sondern auch Wandel in gewisser Weise begrüßen können muss, dass es positive, die Chance darin sieht. Und wenn man aber immer nur eine Störung sieht in dem, was sich ändert, dann ist das nicht das Richtige. Ich glaube, das macht einen völlig kirre, da immer die ganze Zeit gegen anzurudern, anzukämpfen, mit purer Willenskraft. Geht das wahrscheinlich, aber der Preis ist extrem hoch. Und darum würde ich sagen, das Lernen hat an der Stelle echt seine Limits. Und man sollte schon in sich reinspüren, ob das das Richtige für einen ist, weil dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, was man noch machen könnte. Tut man sich da, glaube ich, selber keinen Gefallen, sich da reinzuzwängeln.
Ja. Gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die, ich will unbedingt Projektmanager sein oder Managerin und ja, vielleicht auch nur fürs Geld machen, weiß ich auch nicht.
Und ja, oder zumindest
gar nicht der Typ dafür sind.
Eine Weile halten bestimmt viele fest, einfach weil sie sagen, ja, die Kündigung ist eigentlich das Richtige, ich muss da irgendwie jetzt durchkommen und dann aber nach 2 Jahren realisieren, das war kein Durchkommen, sondern ich hänge immer noch da unten fest, so emotional vom Begeisterungslevel total daneben, dann muss man einfach die Reißleine ziehen, denke ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass einem das gut tut.
Ich hätte noch eine andere Frage zu dem Lifecycle nochmal zurückkommen.
Ja.
Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor. Also das müsste man vor dem Projekt das alles durchspielen. Wo geht es hin? Oder kannst du da generell noch was zu sagen? Ich kann mir da irgendwie noch nichts.
Ja, also, ich mache mal ein Beispiel. Ich war zuletzt bei Danone, habe dort gearbeitet im Multiprojektmanagement-Umfeld, Drinks-Portfolio. Ihr kennt wahrscheinlich diese Actimel-Fläschchen, 100 Milliliter, die deine Abwehrkräfte aktivieren. Und da gab es immer mal wieder Neuentwicklungen. Unter anderem auch, hey, wie kriegen wir da das Plastik aus dem Plastik, also das Recycle-Bar, und zwar vielleicht auch mit Organic Plastic, was sich einfach abbaut, ganz natürlicherweise. So, und wenn du dann so ein Projekt managen sollst, wo es darum geht, in der laufenden Produktion, 4 Millionen Flaschen stellen die am Tag circa her, die die Plastikflasche, in der das alles drin ist, zu ändern, dann hast du hoffentlich ein bisschen Idee davon, wie arbeitet denn die Firma, wie funktioniert die, und zwar vom Sourcing her, wo kommt das Plastik heute her, bis hin zu, wie wird denn das eigentlich recycelt? Also was macht denn der Konsument, wenn er damit fertig ist, das getrunken hat, der schmeißt es irgendwo in Abfallbehälter. Also die Abfallwirtschaft hat dann das Problem, das auseinander zu bekommen und richtig zu recyceln, richtig zu trennen, richtig zu recyceln. Und auch das sollte dir bewusst sein, wie weit geht denn da eigentlich die Kette? Also wirklich dieses Anfang bis Ende Verständnis. Und ich kann mir vorstellen, dass ein neuer Projektleiter oder eine neue Projektleiterin, die diese Company nicht kennt, die auch die Branche nicht kennt, sich da brutal schwer tut, einen Fuß in dieses Projekt reinzubekommen. Wohingegen, wenn du die anderen Abteilungen kennst, auch die Leute, du weißt, wie gearbeitet wird, wie das Unternehmen ihr Geld verdient, wer die Lieferanten sind, wie das angeliefert wird und so weiter und so fort, dann kannst du viel besser abschätzen, was jetzt eigentlich zu tun ist mit diesem Lifecycle im Kopf des Produktes, aber auch des Unternehmens als, sage ich mal, Wertschöpfungskette. Wo hört das auf, wo endet das und wo geht das dann wieder rein? Dann tust du dich unglaublich viel leichter, als wenn du sagst, ich bin neu hier, lass mal ganz klar einen Scope abtrennen, wo fange ich an, wo ist meine Verantwortung, wo hört es auf und wo muss ich an den Schnittstellen miteinander reden. Das ist sicherlich ein valider Ansatz, man kann ja mit den jeweiligen reden, aber wenn mir da das Grundverständnis, also wirklich logisch, analytisch fehlt, dann kann ich nicht die richtigen Fragen dieser Person stellen, die da an der Schnittstelle ist. Und dann kriege ich nicht die richtigen Informationen, weil die wird nicht die ganze Zeit auf mich einsenden, bis ich alles weiß, was ich brauche, sondern die wird genau auf das antworten, was ich an Fragen stelle, weil ansonsten hat die auch einen Job zu tun. Und das meine ich mit Lifecycle-Denken. Denk von Anfang bis Ende, hab das alles im Kopf und dann ist es halt besser, du kennst dich in dem Kontext schon ein bisschen aus, dann musst du es nicht so hart scopen und Anfang und Ende setzen und das Spiel so rein nach Lehrbuch fahren und hast auch ein ganz anderes Grundgefühl, wenn da jemand dann herkommt und interveniert und das umkippen will, das Projekt, und dir weismachen will, ja, es ist viel zu viel Geld und überhaupt, und du aber dann relativ schnell mit Finance zusammen 2 Stunden Business Case ausarbeitest, der zeigt, nee, lass mal die ganze Wertschöpfungskette angucken, da sparen wir Millionen, oder das und das ist das, wie wir die Marke stärken können. Wir brauchen nur die richtigen Claims, wir müssen es nur gut adressieren und dass die Konsumenten das mitbekommen. Dann führst du ein ganz anderes Gespräch. Ich hoffe, das war bildlich genug. Joghurt-Drink mal erklärt.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Lieber Chris, ich hätte noch eine letzte Frage. Wer war denn dein persönliches Vorbild oder dein Mentor? Von wem hast du lernen dürfen? Und vielleicht noch eine kleine Unterfrage, was würdest du unseren Zuhörerinnen empfehlen? Ein Buch, ein Podcast oder was auch immer, wo du dich selber auch aufgefrischt hast, aufgeschlaut hast?
Fangen wir mit dem ganz Einfachen an, mit dem Buch. Ein absoluter Gamechanger war für mich Riemanns Grundformen der Angst. Das wäre ich auch gar nicht müde, immer wieder in meinen Podcasts zu erwähnen. Projektmanagement on Demand heißt der. Oder eben in meinen Trainings oder auch in der Keynote habe ich es, glaube ich, auch wieder hochgehalten. Da sind Persönlichkeitstypen drin beschrieben, 4 an der Zahl, beziehungsweise Persönlichkeitsspektren würde ich es eher nennen, nicht Typen. Spektren, und es ist irgendwie super anschaulich geschrieben, also ganz toll geschrieben, sehr kurzweilig, viele Beispiele, und zeigt einem sehr anschaulich, wo steht man selber eigentlich und warum verstehe ich plötzlich die anderen, warum die so anders ticken? Und man kommt vielmehr in so eine Haltung wie, okay, es ist völlig nicht normal, dass andere so ticken wie ich. Normalerweise ist es so, dass immer irgendwie was echt krass anders ist, aber jetzt verstehe ich, warum, wo das herkommt, was das bedeutet, wie ich da anknüpfen kann. Also dieses Grundverständnis von Menschen, fand ich, hat mich da völlig bereichert, dieses Buch. Und bereichert haben mich auch, und das ist so ein Mentor-Vorbild auf die Frage zu antworten, ganz, ganz viele Leute. Also angefangen wahrscheinlich von meinem Großvater bis hin zu der Chefin, meiner letzten Chefin bei Danone, die noch näher dran an mir war und mich brutal unterstützt hat, bis hin zu meiner Coaching-Ausbilderin, von der ich so viel gelernt habe, die mich da auch reingezogen hat. Eigentlich hatte ich schon woanders bei einem anderen Institut zusagen wollen. Dann hatte ich noch dieses Gespräch und ich dachte, wow, versteht die mich? In anderthalb Stunden konnte die mich so lesen, von der will ich was lernen. Also es sind ganz viele Vorbilder und MentorInnen, die ich so hatte entlang des Weges, an denen ich immer wieder mich orientieren konnte, die mir geholfen haben zu erkennen, wohin möchte ich mich auch weiterentwickeln, was fasziniert mich und wo fällt mir es natürlich auch zu, die nächsten Schritte zu machen. Nicht damit es leichter wird, sondern damit es konsequent ist und auch an dem andockt, wer ich bin, wie ich bin, wie ich die Welt sehe und wie ich sie gestalten möchte.
Lieber Chris, also erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Passion. Ich bin sicher, dass auch wenn die Zuhörerinnen dich nicht sehen können, aber hören, wie viel ja wirklich Leidenschaft bei dir drin steckt. Und ich habe unfassbar viele Impulse mitgenommen, ganz, ganz viel lernen dürfen von dir. Ich hoffe, Manuel, du ebenfalls.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. In diesem Sinne, lieber Chris, wir werden alles in den Shownotes verlinken. Ja, also wer Bock hat, mit dir mal ins Fitnessstudio fürs Projektmanagement einzusteigen, der wird unter den Shownotes sozusagen alle nötigen Informationen finden. Und ich bin sicher, also ich würde dich auf jeden Fall als ersten Joker ziehen, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich vor einem großen Projekt stehe. Also dann nochmal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit.
Freut mich sehr. Danke fürs direkte Feedback und euch ganz viel Erfolg mit dem wirklich tollen Podcast, den ich vorher nicht kannte und dann auf einmal am Abend dreieinhalb Folgen in a row gehört habe. Also wirklich tolles Format, tolle Interviewgäste, die ihr habt. Und ich bin froh, da jetzt mich in die Reihe einreihen zu können.
Wir sind genauso froh, dass du gekommen bist, lieber Chris. Also in diesem Sinne, wir schicken ganz viel Sonnenschein aus Essen nach München und wir hören sicherlich noch voneinander.
Gut, und dann strahle ich den mal ab in den Rest der Republik. Schöne Grüße an alle ZuhörerInnen.